Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast bei uns aus Hennef. Und zwar sitze ich zusammen mit dem Peter Knut von Enerix. Und wir wollen mal schauen, wie man als Franchise-Geber so mit, naja, wir nennen es mal schwierige Rahmenbedingungen, sei es politisch, wirtschaftlich, prozessual und so weiter. Es geht um die Photovoltaikbranche und das ist ein Auf und Ab. Und wie man daraus die richtigen Schlüsse zieht, um ein, naja, ich nenne es mal solides Franchise-System sicherzustellen, lieber Peter. Ich bin sehr begeistert davon, dass du deine Gedanken mit uns hier teilen magst und sag herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Steffen, dass ich heute hier sein darf. Bin sehr gespannt, welche Fragen du mir stellst und was ich auch hier vielleicht für Antworten geben darf.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Steigen wir mal direkt ein. Du bist ja kein unbekanntes Gesicht in der Franchise-Wirtschaft, ne? Du bist der Typ, der
ist das so,
bei den Awards dann mit Konfettikanonen schießt, wenn er was gewonnen hat, und der Lieder macht rund um die Photovoltaik und Enerix als sein Franchise-System und der viel gute Laune verbreitet, so empfinde ich es jedenfalls. Ein extrovertierter, sehr gut gelaunt wirkender Mensch, der immer wieder so die Energie verkörpert. Ich könnte mir vorstellen, dass das in eurem Markt ein wichtiger Gegenpol ist für eure Partner zum Beispiel auch, für eben dieses Auf und Ab, und mal ist es leicht, dann ist es wieder so nachgefragt, dass ihr nicht mehr hinterherkommt und dann verändert sich wieder irgendetwas im Markt und dann ist es wieder unten im Tal und so weiter, dass man jemanden braucht, der irgendwie mit Zuversicht und Stärke, gute Laune irgendwie sowas verkörpert, oder? Passt das ganz gut so in eure Branche oder meinst du, ist reiner Zufall?
Ja, gut, ich meine, es liegt natürlich aber im rheinländischen Naturell, dass ich vielleicht diese rheinische Frohnatur mitbringe. Aber ich finde es immer ganz wichtig, mit guter Laune kann man die Menschen doch ganz anders mitnehmen, als wenn man so negativ unterwegs ist. Und letztlich auch die Branche oder generell die Wirtschaft, Wir werden es nicht verändern, aber ich glaube, mit einer positiven Einstellung kann man seine Franchise-Partner positiv beeinflussen, genauso wie den Endkunden. Und deswegen habe ich diese Aufgabe in unserem Unternehmen gerne übernommen. Ja.
Was würdest du denn sagen, ist die wichtigste Aufgabe bezogen auf euren Markt, den wir gleich etwas genauer skizzieren werden, um das zu greifen? Aber was ist so die wichtigste Aufgabenstellung, um ein solides Franchise-System in einem solchen Markt, wie er bei euch ist, wo die Rahmenbedingungen mindestens mal wechselhaft sind und nicht immer einfach, dass das funktioniert?
Ja, da greife ich mal ganz weit zurück. Unser Franchise-System haben wir vor fast 20 Jahren gegründet. Am 01.01.2007 sind mein Geschäftspartner Stefan Jakob und ich gestartet. Und die Vorgabe war es ja erstmal, ein Musterbetrieb aufzubauen. Mhm. Und wir sind ein Franchise-System ohne einen industriellen Hintergrund. Also das heißt, das Franchise-System haben wir letztlich aus einer Idee gegründet, mit Eigenkapital gestartet und das über die Jahre aufgebaut. Also deswegen würde ich immer sagen, es gibt so unterschiedliche Franchise-Systeme. Die einen sind industriegestützt und die anderen, von denen es, glaube ich, fast noch mehr gibt, würde ich mal so behaupten, das sind die aus so einer Idee aus einem, zwei, drei Gründern sich so entwickeln. Und zu der zweiten Gruppe gehören wir. Also das heißt, wir sind ein unternehmergeführtes Franchise-System. Wir haben alles von der Pike auf selbst gemacht. Wir haben alles von der Pike auf selbst finanziert. Wir haben jeden Schmerz auch selber mal durchlaufen. Also jeden Schmerz, den ein Franchise-Partner auch durchlaufen wird, auch wenn wir ihn dabei unterstützen, das möglichst nicht zu tun. Aber das ist letztlich so wie soll ich sagen, es ist wie die Herdplatte für ein Kleinkind. Man versucht zwar, das Kind davor zu bewahren, aber trotzdem, erst wenn es mal die heiße Platte gespürt hat, weiß es wirklich, was es bedeutet. Und ja, So ist es ja im Franchise auch, dass man als Franchise-Geber versucht, natürlich die gemachten Fehler nicht zu übertragen, den Franchise-Partner davor zu bewahren, aber es gelingt einem nicht immer.
Ja, okay.
So, wie war jetzt nochmal deine Frage?
Naja, was so die wichtigste Aufgabe, Eigenschaft ist in einem solchen Umfeld, wie du bist, was du, weil du gerade sagtest, ne, es ist so ein bisschen meine Aufgabe, auch so eine Frohnatur zu sein. Was ist denn so die wichtigste, dass das Ganze funktioniert in einem solchen Umfeld?
Ja, also unsere Branche, ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, die durchläuft in relativ kurzen Zyklen immer ein Auf und ein Ab. Wohl möglich parallel zu den politischen Veränderungen in Deutschland. Jetzt als Franchise-Geber müssen wir natürlich das auch mit einer gewissen Perspektive vorausschauend auch unseren Franchise-Partner mitgeben. Und wenn so ein Markt boomt, dann ist jeder versucht, möglichst schnell auch möglichst viel Markt auch mitzunehmen, weil er sagt, ja, dass ich kann jetzt hier schnell Geld verdienen. Das ist zwar schön, aber man weiß immer, und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den du jetzt anspielst, wir müssen immer darauf unsere Partner aufmerksam machen, dass es eine Zeit nach dem Boom gibt. Mhm. Wir haben in der Solarbranche haben wir in den letzten 26 Jahren, seitdem es das Erneuerbare Energiengesetz gibt, haben wir immer ein Auf und ein Ab. Und man kann richtig, man kann zwischendurch mal sehr viele Aufträge generieren und letztlich auch viel Umsatz und Ertrag erwirtschaften, aber es gibt auch eine Zeit danach. Und ich glaube, für ein solides System ist es immer wichtig, auch den Partner darauf aufmerksam zu machen. Man sollte versuchen, immer zwischen diesen zwei Peaks sich zu bewegen und nicht versuchen, möglichst schnell, möglichst reich zu werden, weil das gelingt den wenigsten.
Ne? Ja, ich war vor ein paar Wochen bei einem Partner von dir und habe einen Podcast mit ihm aufgenommen und er sagte auch, alter Schwede, das ist so schnell, was da passiert und so hoch und runter, die Amplituden sind so hoch. Also du kommst eigentlich nie zur Ruhe, weil immer irgendetwas ist und das scheint schon sehr speziell für euren Markt zu sein, noch spezieller als jetzt in der Gastronomie, in der Fitness oder wo auch immer, wo es natürlich auch die Auf- und Abs gibt, ne? So. Aber bei euch scheint da vielleicht auch durch starke politische Einflussnahme,
genau,
glaube ich, ne? Vielleicht wollen wir mal den Markt mal skizzieren. Natürlich ist das für andere Franchise-Geber und Franchise-Manager jetzt nicht eins zu eins übertragbar, aber wenn wir gleich auf deine Learnings gucken daraus, dann kann man vielleicht das eine oder andere trotzdem mitnehmen. Lass uns mal skizzieren. Was zeichnet euer Markt aus jetzt mit Blick auf Politik, auf Investoren, auf Wirtschaftlichkeit, auf Nachfrage, Angebot, Nachfrage, wenn ich mal die vier Dimensionen so nehme.
Ich muss vielleicht mal kurz erläutern, Photovoltaik ist natürlich ein großes Spektrum. Ne? Da gibt es die kleine Balkonanlage bis zu den großen Parks, Solarparks, die rechts und links der Autobahn wie die Pilze aus dem Boden sprießen. Wir bewegen uns im Privatsegment. Also das heißt, wir sind der Ansprechpartner für Hausbesitzer, die sich alternativ energetisch versorgen möchten. Also das heißt, wir bauen die Photovoltaikanlage aufs Dach, kombinieren die mit einem Stromspeicher, damit der Strom möglichst 24 Stunden genutzt werden kann. Wir kombinieren das mit einer Wärmepumpe. Das haben wir vor knapp 3 Jahren mit reingenommen, dieses Segment. Die Kombination mit der Elektromobilität ist extrem spannend. Wir zahlen jetzt aktuell, ich glaube, 2,30 für den Liter Diesel. Umso interessanter wird es dann, wenn ich mein Elektroauto mit Solarstrom beladen kann.
Und perspektivisch dann, wenn das Elektroauto auch noch dein Speicher ist, ne?
Ganz genau, ne? Das ist der nächste Punkt, also bidirektionales Laden. Also ich kann den Solarstrom ins Auto einspeisen, kann mir aber auch wieder zu einer gewissen Zeit wieder zurückholen. Das Auto kann aber auch über dynamische Stromtarife, das ist auch so ein kleines Segment, was wir bedienen, ein dynamischer Stromtarif, nachts ist der Strom meistens günstiger zu gewissen Zeiten, dann lade ich das in mein Auto und dann hole ich den tagsüber vielleicht zurück. Ne, dafür braucht man bidirektionale Technik. Ne, also
dass der Strom in beide Richtungen fließen kann. So.
Ja, genau, okay. Und genau das machen wir. Also das ist der anspruchsvolle Hausbesitzer, der sein Gesamtenergiekonzept verändern möchte. den bedienen wir.
Und also das, Auftragsvolumen gar nicht so ohne, ne? So ein einzelner Auftrag, da kommt ein bisschen was zusammen.
Also die reine Photovoltaikanlage liegt meistens so bei 20.000, 25.000. Kommen dann noch so andere Bereiche dazu, die ich jetzt gerade erwähnt habe, mit der Wärmepumpe. Dann liegt man auch mal locker bei 50, 60 oder auch mal 70.000 Euro Auftragsvolumen. Das sind dann so Aufträge, die dann wirklich Spaß machen. Also nicht nur vom Wirtschaftlichen, sondern auch vom Technologischen. Ja. Ne? Weil es einfach dann so ein Komplettpaket ist.
Ja, da schlägt jetzt das Gründerherz, dass das alles mal selber gemacht und geschraubt hat. Ne? So, ja. Ja, okay. Also danke für den Einblick dann in euer Geschäft, dass wir das ein bisschen besser gegriffen kriegen. So, und jetzt haben wir die Rahmenbedingungen. Was gibt euer Umfeld dann her? Also ich sagte gerade so wirtschaftlich, politisch, investorengetriebene Wettbewerber, ja, glaube ich. Ja. Unter anderem ein sehr, sehr großer, über den du manchmal über LinkedIn dann auch schimpfst. Das kriege ich hin und wieder mal mit und so. Und ja, die zwischen Boom und Nachfrage weg, auch ständig alles dabei, hoch und runter. Wie kann man das Ganze skizzieren?
Genau, also wir haben ja, also ich bin jetzt seit 2002 in der Branche und habe da schon einige Jahre auf dem Puckel. Und wir hatten mal so die Altmaier-Delle, die lag so 2012, 13. Da wurde das politisch nicht mehr so in den Mittelpunkt gestellt. Damals ist auch sehr viel Industrie aus Deutschland nicht abgewandert, weil das ist immer der falsche Eindruck oder Ausdruck, sondern diese Unternehmen sind pleite gegangen und der Markt wurde dann übernommen von chinesischen Herstellern. Deswegen ist es keine Abwanderung gewesen, aus meiner Sicht. Und jetzt haben wir dann wieder 10 Jahre gebraucht, bis sich der Markt entwickelt hat. Dann kam 2022, der begonnene Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass jeder darüber nachgedacht hat, ich muss mich jetzt selbst versorgen. Am besten noch mit einer Ersatzstromversorgung, falls das Netz mal ausfällt. Da haben sich dann auch wiederum viele von den gerade von dir angesprochenen, ich nenne sie immer Solar-Startups, gegründet. Und die haben natürlich einen ganz anderen Hintergrund. Die müssen das Geld gar nicht verdienen, was sie vorne ausgeben, sondern die wurden teilweise mit Milliarden Geldern ausgestattet, um sich den Markt zu erkaufen. Also deren Geschäftsmodell ist es ja nicht vorrangig, hier ein nachhaltiges Solargeschäft aufzubauen, sondern bei denen ist das Ziel, einen Exit zu betreiben. Das heißt, die wollen an die Börse gehen, dann wollen sie ihren Reibach machen und raus. Ne? Also
warum ist das denn für Investoren interessant, dieser hochvolatile Markt?
Ja, also für Investoren ist es deshalb interessant, weil im Augenblick, wo sie eben an die Börse gehen, dann wird das Ganze ja maximal vermarktet. Und wir haben es in anderen Branchen gesehen, wenn du dich daran erinnerst, in der Corona-Zeit, wie viel Lieferservice es gab. Und manche wurden mit über 1 Milliarde bewertet. Die gibt es heute gar nicht mehr. Und das heißt, da ist ein ganz anderer Geschäftshintergrund da und ganz anders als vielleicht bei unternehmergeführten Unternehmen. Für mich ist, ich sage es mal so, eine Firma Bosch ist für mich so ein richtiges Vorbild. Das ist keine Aktiengesellschaft, sondern es ist ein familiengeführtes Unternehmen über Generationen. Und die sind nicht irgendwelchen Aktionären verpflichtet, sondern ihren Mitarbeitern. Und da merkt man einfach, hier will man immer am liebsten möglichst viel Geld schnell verdienen und nachher die Sintflut. Und deswegen sage ich mal, solche unternehmergeführten Systeme, Franchise-Systeme, Handwerksbetriebe, Unternehmen, die tun viel, viel mehr für die Gesellschaft, als es jetzt solche Startups vielleicht machen. Ne? Die werden zwar in der Presse immer hochgejubelt, ne? Gründermedien oder auch von der Politik, aber ob die wirklich nachhaltig was für die Gesellschaft tun, das wage ich zu bezweifeln. So, jetzt habe ich genug darüber geschimpft. Ne?
Auf jeden Fall wirbeln sie den Markt mächtig auf. Ne?
Ganz genau. Und das ist ja auch unser Problem. Der Kunde bekommt der Hausbesitzer, unser Kunde, bekommt einen ganz falschen Eindruck. Ne? Die führen natürlich auch oder machen Marketing, Werbung zu besten Tageszeiten, ne? Sind sie bei NTV vor den Nachrichten und versuchen da an den Kunden zu kommen. Aber der Kunde bekommt darüber tatsächlich einen falschen Eindruck, vielleicht auch einen finanziell falschen Eindruck von den Systemen, die sie benötigen. Bei uns wird jede Anlage individuell geplant. Das heißt, du hast das gerade von einem Kollegen gesprochen, der ist Elektroingenieur, der fährt raus zum Kunden, schaut sich das Gebäude an, macht eine Komplettplanung, der schaut sich auch die Bedarfe für die Zukunft an, kommt eine Wärmepumpe rein, kommt ein Elektroauto dazu. Ganz andere Bedarfsermittlung als jetzt, wenn ich mit einem Callcenter-Mitarbeiter spreche, der mein Gebäude eigentlich nur aus der
so einmal Google Maps geguckt
genau. Oder so. Ja. Also, das ist das eine. So, dann haben wir noch eine Politik. Aktuell ist die Politik eher gegen erneuerbare Energien. Also die Frau Reiche, um da mal einen Namen zu nennen, die steht zwar für das Thema Energie, aber erneuerbare Energien ist für die kein Baustein. Also sie kommt da eher so aus der E.ON-Welt und hat da mal bei einer Tochterfirma gearbeitet und ist anscheinend denen mehr verpflichtet, als jetzt Deutschland vielleicht auch nachhaltig unabhängig zu machen. Also wir merken es jetzt wieder durch den nächsten Krieg um Öl, leben wir jetzt in Deutschland eben wieder in so einer Abhängigkeit. Wir müssen jetzt künstlich die Energiepreise nach unten bewegen. Das machen wir dadurch, dass wir da seitens des Staats irgendwelche Subventionen
betreiben. Zum Beispiel diskutieren im Moment.
Genau.
Ne?
Oder die Steuern reduzieren. Also das heißt, wir bewegen uns wieder in eine Abhängigkeit. So, und wir haben ja 26 Jahre erneuerbare Energien und wir sind extrem erfolgreich. Ich glaube, wir sind das Land, gut, China baut extrem viel aus momentan, aber sagen wir mal, wir sind eines der erfolgreichsten Länder, in dem diese Technik eingeführt worden sind. Da können wir uns echt auf die Schulter klopfen. Und wie weit wir auch schon gekommen sind, dass wir jetzt heute nicht den Schalter von den Fossilen auf Erneuerbaren umschalten können, das ist eigentlich jedem logisch denkenden Menschen klar. Nur es wird immer diskutiert, und da kommen jetzt die Medien ins Spiel, die immer sagen, ja, Heizungshammer etc., wir dürfen uns nicht mehr aussuchen, welche Heizung wir einbauen dürfen. Das sind ja alles nur Überschriften, die ja auch völlig falsch sind und dann auch völlig falsch interpretiert werden. Und in dieser Welt lebe ich seit 2002. Hört sich jetzt alles sehr, sehr schlimm an. Ich meine, es gibt ja auch sehr viele positive Erlebnisse. Aber das sind so die Rahmenbedingungen. Deswegen bewegt sich unser Markt auch schon immer in einem Auf und Ab. Und für jeden Franchise-Partner oder für jeden, der in der Branche unterwegs ist, heißt es eigentlich, man sollte sich so im Mittelfeld bewegen. Es gibt jetzt noch sehr viel Markt und man darf nicht zu schnell gierig werden. Man sollte einfach schauen, dass man sein Unternehmen kontinuierlich aufbaut. Und dann hat man auch mit solchen Situationen, wie wir es jetzt aktuell haben, eigentlich weniger Probleme.
Ja, ich erinnere mich auch an die Zeit, wo der Boom dann so groß war und ihr seid ja langjährige Kunden bei uns im Franchise-Portal auch und ihr dann mal rausgegangen seid, weil ihr gesagt habt, wir kriegen aufgrund des Materialmangels unseren bestehenden Partner schon nicht versorgt. Wie sollen wir denn dann neue Partner aufnehmen, die das nächste Jahr im Zweifel keine einzige Solarpaneele geliefert bekommen werden? Ne?
Das ist ein weiteres Problem, ne? Weil wir eben durch unsere Abhängigkeit von anderen Produktionsländern hier nach Deutschland eigentlich fast keine Elektrobauteile bekommen haben oder Solarmodule, dann stellt sich so ein Suezkanal quer und
dann geht nichts mehr.
Geht nichts mehr weiter oder es dauert ewig, bis das Material dann einmal um Afrika rumgeschippert worden ist. Also das kommt nochmal zusätzlich dazu.
Und wenn du da jetzt so drauf guckst und in deiner Rolle als Franchise-Geber, denkst du dir manchmal, Mensch, ich hätte auch einfach in einer anderen Branche Franchise-Geber werden können?
Aber also ich finde es schon spannend. Manchmal denkt man tatsächlich, warum habe ich mir das angetan? Aber wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich bin jetzt 20 Jahre fast selbstständig und davon waren, ich würde mal sagen, 3 oder 4 Jahre beschissen, aber die restlichen waren wirklich genial.
Okay, ja. Also, dann lass uns mal aufs Franchise schauen. Also jetzt haben wir mal die Rahmenbedingungen, ne? Die kann man mal als turbulent bezeichnen. Wie baust du da, und das mit Blick auf Learnings für Franchise-Geber in anderen Branchen, Was sind so deine wichtigsten Erkenntnisse, Learnings, dass du ein stabiles Franchise-System gebaut kriegst, wo Franchise-Nehmer da stabil durchkommen, zufrieden sind, Partner bleiben, die den Mehrwert auch spüren des Franchise-Gebers? Was ist dann zu beachten, wenn das so ein Markt ist, der einfach sehr schwer vorhersehbar ist?
Also ich will jetzt hier nicht irgendwie alles nur rosa-rot malen. Also wir haben auch unsere Herausforderungen in unserem Franchise-System. Wir haben auch Weggänge in unserem Franchise-System.
Auch wirtschaftliche Schwierigkeiten.
Schwierigkeiten. Also das will ich jetzt alles gar nicht verharmlosen. Aber es sind ja auch Erfahrungen, die man sammelt. Und die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, 6 Jahren, wo wir jetzt so wieder so ein Boom erfahren oder extreme Nachfrage, ist natürlich immer die Komponente Mensch. Also vorausgesetzt, der Partner, der zu uns kommt, der sich interessiert, der durchläuft da so einen gewissen Funnel über so 3-4 Schritte. Und dann schauen wir uns die Person auch an. Was hat er für eine Ausbildung? Was hat er für eine Vorkenntnis? Und dann ist das die Komponente Mensch. Ich mach die Partnerakquise selbst. Und früher hatte ich immer so das Gefühl, ich muss den Franchise-Interessenten von mir überzeugen, von unserem Franchise-System. Ja, das ist schon noch richtig, aber ich finde es noch wichtiger, dass er mich überzeugt, ne? Dass jemand muss auch hinter der Sache stehen. Und wir sind halt auch in so einer Branche, wo du vielleicht so ein bisschen auch so ein Überzeugungstäter für erneuerbare Energien sein musst, ne? Was habe ich für eine Einstellung auch zum Thema Klimaschutz, Umweltschutz? Das muss auch passen, ne? Weil auch mit dieser Überzeugung gehe ich ja dann auch auf den Endkunden zu, ne? Und wenn ich dann nur den Abschluss habe oder den finanziellen Erfolg, ja, da erreiche ich auch schon meine Kunden, aber viel wichtiger finde ich, dass man der Energieexperte in seiner Region wird. So, das sollte in den Köpfen unserer Partner verankert sein. Also ich möchte die Person sein, ich möchte der Anbieter in meiner Region sein, der für das Thema erneuerbare Energien in den eigenen vier Wänden bekannt ist.
Was kannst du denn dem Partner dafür geben, als Franchise-Geber, dass er das hinkriegt? So eine Positionierung am Ende auch.
Genau, letztlich ist es eine Positionierung. Ja, natürlich erstmal so eine fundierte Grundausbildung. Also das heißt, ein Partner, der Franchise-Partner von uns wird, nach der Vertragsunterzeichnung geht's ja nicht sofort los, sondern der Startbeginn wird miteinander definiert und dann geht er erstmal auf die Suche nach einem adäquaten Standort. Der wird von uns unterstützt, wenn es darum geht, eine fundierte Finanzierung auch zu bekommen. Er braucht aber auch erstmal Geld, ne, weil ich immer sage, jemand, der ohne Eigenkapital startet, der hat einen ganz schlechten Start, weil der muss ab dem ersten Tag an Geld verdienen. Und ich bin immer der Meinung, das soll er eben genau nicht tun, weil dann erkauft man sich oftmals Aufträge, sondern er muss sein Fundament aufbauen, sein Fundament für das künftige Geschäft.
Und sonst baut er sein Haus auf Sand.
Genau. Ne, und das rutscht dann irgendwie ab und er muss versuchen, erstmal seinen Standort aufzubauen, den Standort so zu gestalten, dass er auch Kunden empfangen kann, weil wir versuchen das auch immer über Haptik, dass der Kunde zu uns kommt, dass er auch sieht, wir sind jetzt hier nicht nur eine Handelsvertretung, sondern ein echter Standort. Da sitzen vielleicht dann auch schon Leute drin. Dann hat er eine kleine Ausstellung. Das heißt, wir geben ihm erstmal so eine gewisse Struktur, um mit seinem Geschäft zu starten. Dann heißt es, wir haben eine Grundlagenschulung, da kommt der Partner 2 Wochen zu uns ins Büro. Das schließt er dann zum Schluss mit einer Prüfung zum Fachberater für dezentrale Energiesysteme ab. Damit hat er erstmal so das Grundwissen, auch solche Anlagen zu planen und zu verkaufen und dann im Nachgang auch zu installieren. Dann läuft er mit bei unserem Vertrieb. Er muss auch mit auf Montage. Das sind nochmal 2 Wochen, wo er dann auch, ich sag's mal, so ein bisschen was von der Pike auch auf lernt. So, und dann die Betreuung im Tagesgeschäft. Also wenn er dann bei uns aus der Grundlagenschule rausgeht, ja, dann geht's ja eigentlich erst los. Und dann braucht er eine Software dazu, eine Planungssoftware. Dann braucht er ein gewisses Equipment im Büro, wobei wir ihn unterstützen. Das ist ja, also ich sage jetzt mal, wir vor 20 Jahren haben wir auch Franchise verkauft, aber wenn ich mir das anschaue, das war ein Bruchteil dessen, was wir heute bieten. Wir haben jetzt beispielsweise seit 6 Wochen machen wir so einen KI-Podcast. Also nicht über KI, sondern mit KI. Also das heißt, wir haben immer ein Häppchen aus der Grundlagenschulung, ein Thema, und das bereite ich thematisch auf. Dann durchläuft das eine KI und dann wird es vertont. Also das heißt, wir haben innerhalb von einem halben Tag eigentlich ein Thema so aufbereitet, dass er sich das im Auto auf dem Weg zum Kunden anhören kann.
Das ist dieser typische zwei genau. KI-Menschen unterhalten genau, sich ja. Und geben quasi das Gesagte.
Genau,
also ja. Google macht das ja mit seinem
genau,
Notebook
ja.
LM ganz
genau,
viel.
Ja. Und das haben wir so ein bisschen aufbereitet für uns.
Okay,
ja, und
cool.
Entsprechende
für die Partner.
Für
also
die
geschlossenes
Partner.
System,
ja, genau.
Nicht öffentlich.
Genau.
Ja, okay. Was ich raushöre ist, als Antwort auf die Frage, was macht ihr in einem solchen besonderen Markt halt vielleicht auch anders als zum Beispiel eure Wettbewerber, die nicht im Franchise sind? Ihr setzt sehr viel auf Wissen, auf Qualität, auf Ausbildung und so weiter, weil die Wettbewerber im Zweifelsfall mit Callcenter und Co. arbeiten, das Ganze etwas mehr nach Standard durchrütteln. Ja. Höre ich das so ein bisschen zwischen den Zeilen richtig raus, oder?
Also wir haben ja zweierlei, oder sagen wir vielleicht drei Wettbewerber. Also den wirklich renommierten Handwerksbetrieb, der das auch schon ewig lange macht, das ist eigentlich den Wettbewerb, den wir sehr schätzen. Ne? Mhm. Da fährt der Elektromeister okay. raus, der macht das ähnlich wie wir, der ist vielleicht marketingtechnisch nicht so affin oder legt da so einen großen Wert drauf, aber der macht eine super saubere Arbeit. Und da sage ich immer jedem Kunden, wenn sie bei dem kaufen, sind sie gut beraten, der hat gute Produkte und einen guten Service. Dann haben wir den Handwerker, der jetzt mal schnell auf dem Zug aufgesprungen ist. Und wir haben ja ein Problem in unserer Branche, Photovoltaikanlagen, zumindest mal auf dem Dach, kann jeder bauen, der sich aufs Dach traut. So, und dann gibt es so Betriebe, die haben keinen Meistertitel, ne? Das sind Handwerker. Und die bieten das manchmal, oder vielleicht auch so nebenberuflich, zu Dumpingpreisen an. Das ist für uns wirklich eine Katastrophe, weil die haben mittlerweile auch gute Internetseiten, also zumindest optisch, und der Kunde erkennt das nicht direkt. Also der ist für uns ganz schwierig. Und dann auf der anderen Seite, ja, solche Systeme, die über Callcenter anrufen und dann auch nicht locker lassen. Ne? Also das heißt, wenn ich den Fehler mache und ich rufe dann bei einem Anbieter an, in Berlin, und der penetriert mich dann so lange, bis ich dann zum Schluss unterschreibe. Und ich habe da schon Anruflisten von Kunden gesehen, da wurde 15 Mal an einem Tag angerufen, bis dann vielleicht der Kunde gesagt hat, okay, dann macht's halt. Ne? Das ist meine Interpretation. Und die haben aber nicht diesen Anspruch, eine Anlage von A bis Z mal zu planen und auch auf die Bedürfnisse des Kunden im Detail
einzugehen. Also mehr Standard, so Standardprozesse,
genau,
Standardabläufe,
also
Standardware, die in der Zusammenstellung dann im Paket einfach rübergeschoben
genau.
wird.
Genau, also wenn es da dann etwas schwieriger wird, technisch schwieriger, also das heißt, die Unterverteilung, wenn ich jetzt mal so einen Fachbegriff nennen darf, die Unterverteilung passt nicht, die muss ich erst umbauen oder das Dach hat Besonderheiten, dann wird der Auftrag auch im Nachgang storniert. Ne, weil dann fährt ein Techniker raus und sagt, ja, kann ich gar nichts machen. Oder das ist hier unser Standard, weg damit. Ne, aber trotzdem stehen die ja in den Medien ganz groß da. Und viele Kunden laufen halt erstmal in diese Richtung, als dass sie zum regionalen Handwerker gehen. Oder eben auch zu uns. Wir sehen uns ja auch so eine Mischung aus regionalem Handwerker, zentral organisiert.
Ja, okay. Also das ist eine Herausforderung, der sich ja auch alle eure Franchise-Partner dann gegenüber sehen, ne? Dass sie sowohl diesen kleinen Nebenbei-Handwerker in ihrer Umgebung haben, dann haben sie den fundierten Fachbetrieb in ihrer, Betrieb in ihrer Umgebung und dann haben sie so die großen Callcenter-Dinger in ihrer Umgebung. Was machst du als Franchise-Geber, dass deine Franchise-Partner damit, nennen wir es mal, professionell umgehen?
Ja, eine ständige Kommunikation ist, glaube ich, da das Wichtigste. Was wir haben, ist ein Vertriebsstammtisch, dass man sich regelmäßig trifft, dass wir aus der Zentrale eben auch über gewisse Dinge sprechen. Wir haben unser Sure-Fix, was wir einmal im Monat abhalten. Wir haben unsere Newsletter, die an die Partner gehen. Wir haben unsere Podcasts, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Ich glaube, das Wichtigste in so einem Franchise-System, dass man über die verschiedensten Kommunikationskanäle auch die Kommunikation mit den Partnern aufrecht hält und denen auch die Informationen liefert oder wie sie auch eben auch auf Dinge reagieren. Jetzt aktuell haben wir wieder die Situation, die Preise bewegen sich wieder nach oben, die Nachfrage ist gestiegen, die Preise gehen nach oben. Es wäre jetzt schlecht, zu Dumpingpreisen noch Anlagen zu verkaufen, weil in ein paar Wochen muss ich mehr fürs Material zahlen, dann wenn die Anlagen gebaut werden. Aber diese Information muss ja an den Partner herankommen. Und da muss man sich natürlich auch auf die Partner ein bisschen einstellen. Es gibt welche, die arbeiten nach wie vor sehr gerne mit E-Mail, ne? Andere hören lieber einen Podcast und darauf muss man sich einstellen.
Also multichannel-mäßig kommunizieren.
Genau, ja, und gleichen, ja. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig.
Würdest du sagen, im Ergebnis, um bei diesem Beispiel mit den Preisen zu bleiben, dass eure Partner früher die richtigen Schlüsse ziehen und passende Angebote machen für Anlagen, die sie in 4 Monaten bauen werden, als ihr normaler Handwerksbetrieb um die Ecke als Wettbewerber, dass der später schaltet? Dass da ein großer Vorteil liegt, dass sie rechtzeitig den Markt lesen können?
Eigentlich ja. Also würde ich mal sagen, also ich meine, es gibt ja viele Köpfe, es ist ja nicht nur die Zentrale als Kopf, sondern es ist ja jeder Partner.
Ihr kommt ja zusammen, genau, wie eine Schwarmintelligenz.
Ja, genau, eben, ja. Das ist eigentlich das Besondere, dass man hier eben auch von rechts und links mal hört, in welche Richtung sich das bewegt. Es gibt ja auch Regionen, da geht es schneller an als in anderen. Und das ist eigentlich das Tolle, dass wir als Franchise-Nehmer kann ich da ja sehr viel Wissen rausziehen. Aber ich muss natürlich die Kommunikationswege nutzen. Aber generell würde ich deine Frage mit Ja beantworten. Wir haben definitiv, sollten wir schneller darauf reagieren können, als es der Einzelne tut.
Ja. Habt ihr auch Preisempfehlungen und sowas dann innerhalb des Systems oder ist das zu stark regional abhängig? Weil die großen Gastronomiebetriebe oder so, die dürfen ja die Preise nicht vorschreiben, dann meldet sich das Kartellamt. Aber sie arbeiten ja sehr viel mit Preisempfehlungen, dass der Burger halt in München, Hamburg ähnlich viel kostet. Wie ist das bei euch?
Wundert mich eigentlich, weil eigentlich der München ja vielleicht vom Einkommen etwas höher ist als derjenige, der irgendwo in anderen Regionen Deutschlands lebt. Ich möchte das kein Beispiel nehmen. Also deswegen sollte eigentlich der Burger in den Regionen ja günstiger sein als in München.
Das erschwert aber das einheitliche Marketing über die TV-Kanäle oder
genau,
so.
Genau, das stimmt. Ja, das haben wir nicht. Also wir haben eine große handwerkliche Komponente drin. Handwerk kostet Lohn und Lohn oder Löhne sind in Deutschland unterschiedlich. Also das heißt, das Material ist gleich teuer, aber eine Anlage, nehmen wir wieder München, in München ist sie teurer als jetzt irgendwo vielleicht in Mitteldeutschland. Ne? Mhm. Und du hast schon gesagt, Preisvorgaben dürfen wir nicht machen, Preisempfehlungen ja, aber letztlich ist es der Regionalmarkt, der den Preis eigentlich noch mehr vorgibt. Ne? Also wenn ich mich da völlig raus aus dieser Preisrange bewege, dann werde ich keinen Auftrag machen.
Ne? Das ist die Herausforderung, ne? Wenn du früh genug merkst, dass du nicht mehr zu Dumpingpreisen anbieten kannst, weil euer Netzwerk dafür sorgt, dass du rechtzeitig den Markt gelesen hast und du weißt, das Material wird teurer werden, wenn ich es verkaufe, musst du aufpassen, dass du nicht den Preis trotzdem jetzt schon zu hoch schraubst als Franchise-Partner, während deine Wettbewerber noch schlafen und noch auf Dumpingniveau unterwegs sind, oder?
Ja, ist so,
Führst du solche Diskussionen so von wegen, ja, danke für den Rat, teurer verkaufen, aber da verkaufe ich nichts mehr.
Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Nochmal vielleicht einen anderen Aspekt auch zu geben. Da nutzen wir natürlich auch immer ganz stark unsere Jahrestagung, um hier einfach auch neue Richtungen zu geben. Ne? Also wir haben jetzt beispielsweise für uns festgestellt, die E-Mail-Kommunikation mit dem Endkunden, die ist eigentlich völlig überholt. Heute kommuniziert man per WhatsApp, ne? Also selbst ältere Generationen. Die älteren Generationen nutzen WhatsApp schon für ihre Tageskommunikation. Und wenn ich da mit meiner E-Mail ankomme, die vielleicht einmal in der Woche gelesen wird vom Kunden, sind wir da völlig raus. Also das heißt, wir müssen natürlich auch immer wieder für neue Ideen sorgen. Wie können wir uns differenzieren gegenüber dem Regionalhandwerk und wie gegenüber den kapitalträchtigen Solar-Startups und mit dem überschaubaren Budget, das wir uns dann auch zur Verfügung stellen. Ne?
Also wenn ich so einen Strich drunter ziehe, habe ich das Gefühl, dass in einem Franchise-Netzwerk und dann mit Betonung auf das Netzwerk ihr Vorteile empfindet. Also es ist gut, dass ihr ein Franchise-Netzwerk seid, um in diesem Markt bestehen zu können. Das glaube ich, rauszuhören. Ne? Ihr seid einfach schneller, ihr habt mehr Köpfe, die beobachten und so weiter.
Definitiv, ja.
Mit dem Gedanken, wenn ich mit dem den weiterspinne, könntet ihr nicht diese guten Handwerksbetriebe, die eure Wettbewerber sind, in euer Netzwerk reinholen? Kann das nicht eine Maßnahme sein, damit sie eben genauso schnell auf den schnell sich verändernden Markt reagieren können?
Ja, den Punkt haben wir tatsächlich mal durchdacht und den wollen wir jetzt auch stärker angehen. Also ich glaube, wir erreichen den Solarhandwerker, der vor 2-3 Jahren gegründet hat und der jetzt merkt,
es knirscht,
es ist jetzt vielleicht doch alleine nicht so leicht. Ne? Also ich habe kein professionelles Marketing hinter mir, ich kann jetzt nicht so Leads generieren, es werden gewisse Dinge arbeiten für mich nicht zentral erledigt. Die Handwerker oder die Mitarbeiter, die ich jetzt hier finde, haben jetzt nicht dieses Professionelle, was ich eigentlich benötige. Die können wir, glaube ich, gut erreichen. Jemand, der schon 10, 15 oder 20 Jahre eigenständig am Markt ist, der lässt sich extrem schwer einfangen. Also das heißt, den würden wir natürlich gerne haben, weil er auch extrem viel Expertise reinbringt. Aber ich glaube, der genießt es auch, diese Eigenständigkeit zu haben, weil als Franchise-Partner muss ich auch bereit sein, wie ist immer ein Standardspruch von mir, Entscheidungen mitzutragen, die ich alleine anders gefällt hätte.
Ja.
Und das ist eigentlich so ein Standardspruch, den ich auch in jedem Gespräch mit den Franchise-Interessenten sage oder frage, sind sie dazu bereit?
Ja. Ne?
Und es wird zwar oft ja mit Ja geantwortet, aber man hört so zwischen den Zeilen manchmal auch raus, na, ich habe meinen eigenen Kopf und diesen eigenen Kopf möchte ich dann auch möglichst durchsetzen. Ne? Es geht halt nur so.
Ja.
Ne? Und wir sind jetzt fast 20 Jahre unterwegs und die Leitplanken sind heute wesentlich enger, als sie vielleicht vor 20 Jahren gewesen sind.
Also an der Stelle ein kleiner Verweis auf die Podcast-Episode mit Christoph Wied, mit dem habe ich mich in Frankfurt drüber unterhalten, wie man bestehende Unternehmen aus dem Wettbewerb in das eigene Franchise holt. Unter anderem so mit der provokativen Aussage, da erinnere ich mich jetzt dran, das war nicht die Kernaussage des Podcasts, aber so, hey, wir kommen eh in deine Region. Entweder mit dir oder ohne dich.
Den Spruch fand ich sehr gut. Ich habe den Podcast gehört, wie er das gesagt hat. Da hat es bei mir auch direkt geklingelt. Kleine Anekdote dazu, ich war früher in der Mobilfunkbranche tätig, nach dem Studium und da mussten wir Mobilfunkstandorte akquirieren und dann hat man dem Hausbesitzer gesagt, ja, wenn du es nicht machst, dann macht es dein Nachbar, dann hast du die Strahlung im
dann sitzt du lieber unten drunter.
Genau, und kriegst auch eine Miete dafür, also das nur am Rande, aber das ist wirklich, der Satz ist mir hängen geblieben. Und sicherlich, den einen oder anderen kann man damit catchen.
Ja, aber nicht jeden. Und es ist ja auch gut, dass wir nicht jeden dann kriegen, weil wir wollen ja auch nicht jeden im System haben, wie du gerade beschrieben hast. Ne? Wenn du dann so einen Störfaktor im System hast, dann bringt er dir deine kompletten Reihen durcheinander.
Also es muss schon jemand, der muss schon sich von selbst melden und sagen, hey, ich finde euer System echt klasse, das, was ihr tut, so wie ihr am Markt auftritt. Ich habe mich da auch vielleicht mit dem einen oder anderen schon mal unterhalten und das wäre was für mich.
Ja. Gleichzeitig da aber auch kein unternehmerischer Pflegefall sein. Ne?
Das sowieso.
Ja, weil die denen schlecht geht, die denken dann, ach guck mal, vielleicht der Franchise-Geber kann es für mich richten. Ne? Da muss man ja auch wieder, also muss sich zu beiden Seiten eigentlich so ein bisschen abgrenzen. Der autark genug ist, um es selber zu machen, der deine Entscheidung dann oft genug nicht mitträgt und der es einfach unternehmerisch, aus welchen Gründen auch immer, nicht richtig auf die Reihe kriegt.
Also um im Handwerk, in der Handwerkssprache zu bleiben, wir liefern den Werkzeugkasten. Ja. Und wie der Partner mit diesem Werkzeugkasten umgeht, das liegt an ihm. Und also das heißt, wenn jemand mit diesem Werkzeug nicht umgehen will oder kann, den können wir auch nicht dahinter ziehen. Also das heißt, wir haben gute Werkzeuge und die muss man aktiv nutzen.
Super. Lieber Peter, vielen Dank für die Einblicke in deine Branche und wie du als Franchise-Geber damit umgehst. Ich habe da viel jetzt so mitgenommen, gerade im Hinblick auf, wir achten auf Qualität. Wir beobachten alle gemeinsam den Markt und tauschen uns aus. Wir machen natürlich gemeinsames Marketing und die Ausbildung und so weiter, so dass wir gegenüber sowohl den Callcentern mit Qualität glänzen, als auch gegenüber den klassischen Handwerksbetrieben um die Ecke, die eine gute Arbeit machen, dass wir einfach einen Tacken schlauer sind, einen Tacken schneller gute Entscheidungen treffen. So, das habe ich so als Quintessenz mitgenommen.
Genau, ja.
Plus, naja, ganz einfach ist es nicht, aber Spaß macht es dann meistens trotzdem.
Das sollte es eigentlich, ne? Das, was man macht, sollte Spaß machen. Ja.
Super, vielen lieben Dank für die Einblicke.
Steffen, vielen Dank.
Euch da draußen alles Gute. Die Podcast-Folge mit Christoph Wied, die gerade benannte, die verlinke ich in den Shownotes. Und ja, dir weiter ganz viel Erfolg. Wir hören uns nochmal in einer der nächsten Episoden, wenn wir euren Rekrutierungsprozess mal ein bisschen beleuchten.
Wunderbar, Steffen, alles Gute Danke. Auch dir und deinem Team.
Dankeschön. Euch da draußen alles Gute. Ciao.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager. Denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit eurem Franchise-Partner. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.